Hallo, hier ist der Gradmesser, der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich auf diese Sonderfolge, die wir zusammen mit dem Handelsblatt-Podcast Green und Energy aufgenommen haben. Und zwar war der Anlass dafür die Konferenz Europe 2024, die Tagesspiegel, Handelsblatt, Zeit und Wirtschaftswoche zusammen ausrichten und wo es um die Zukunft Europas geht. Und mein Handelsblatt-Kollege Kevin Knitterscheid und ich sprechen mit Stefan Brandt vom Futurium darüber, ob der Rechtspopulismus in Europa die grüne Transformation bedroht. Ich wünsche euch viel Spaß.
Der rechte Populismus ist eine Bedrohung für unsere Zukunft, für unseren Wohlstand, für unsere Fähigkeit, die Probleme, denen wir in Zukunft begegnen, zu bewältigen. Und natürlich für die Demokratie und den Zusammenhalt. Ich finde, da sollte man nichts beschönigen.
Ja, der Rechtspopulismus, der ist nicht nur eine Bedrohung für die Demokratie, sondern auch für den Klimaschutz. Zumindest kann man zu dieser These kommen, wenn man sich anschaut, welche Positionen viele Rechtspopulisten einnehmen, wenn es um den Schutz unserer Biosphäre geht.
Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist Donald Trump, als er US-Präsident geworden ist. Da war nämlich eine seiner ersten Amtshandlungen aus den Verträgen des Pariser Klimaschutzabkommens auszusteigen. Joe Biden, sein Nachfolger, hat das dann zwar wieder rückgängig gemacht, aber viele Rechtspopulisten in Europa vor allem haben danach dann immer wieder auf die USA gezeigt und gesagt, jetzt guckt mal her, man muss gar nicht mitmachen bei diesem globalen Großprojekt Klimaschutz und man kann trotzdem erfolgreich sein.
Ja, und jetzt stehen wir in den USA wieder vor einer Wahl, die Trump gewinnen könnte. Und auch in Europa stehen in diesem Jahr in praktisch allen Ländern rechtspopulistische Parteien zur Wahl, die ähnliche Positionen zum menschengemachten Klimawandel vertreten. Und deshalb wollen wir uns jetzt einmal anschauen, welche Gefahr dem Planeten droht, sollten sich diese Parteien bei der Europawahl durchsetzen.
Ganz genau. Und dafür haben wir uns einen ausgewiesenen Experten für die Zukunft eingeladen, nämlich Stefan Brandt. Stefan Brandt ist Direktor des Futuriums in Berlin. Das ist eine ganz besondere Mischung aus Ausstellung, Museum, Begegnungsort für Debatte eben über Zukunft und Demokratie. Stefan Brandt ist passenderweise in Weimar geboren. Das ist die Wiege der deutschen Demokratie. Dort hat nämlich vor rund 100 Jahren die erste Nationalversammlung getagt. Stefan Brandt ist etwas später geboren, 1976, und dann ziemlich herumgekommen, unter anderem bei McKinsey und der Hamburger Kunsthalle. Und jetzt ist er eben beim Futurium. Und außerdem war er heute auch schon Gast bei der Konferenz Europe 2024. Und wir freuen uns, dass wir deshalb auch ein bisschen mit ihm über diese Veranstaltung sprechen können.
Genau, und jetzt steht er hier mit uns im mobilen Studio auf der Europe 2024. Herzlich willkommen, Herr Brandt.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Und wir freuen uns auch.
Und beginnen wollen wir das Gespräch mit einem weiteren Zitat vom Bundeskanzler. Der hat nämlich seine Ausführungen, die wir gerade vorgespielt haben, noch ein bisschen weiter ausgeführt.
Fast überall sind diejenigen, die das anders sehen, die allergrößte Mehrheit, wenn auch in vielleicht parteipolitischen Streit untereinander wenig zugetan, aber wir sind mehr.
Ja, sind wir jetzt wirklich mehr als die Rechtspopulisten, beziehungsweise können wir uns da wirklich so drauf ausruhen? Gerade wenn wir auch drauf schauen, dass ja in Europa auch demnächst Wahlen anstehen und wir so sehen, wie die Rechtspopulisten in einigen europäischen Ländern zuletzt ziemlich abgeräumt haben. Also Geert Wilders hat in den Niederlanden gewonnen, Portugal, wissen wir auch, was passiert ist, in Italien sind die Postfaschisten an der Macht. Was denken Sie?
Der Bundeskanzler hat ja in seinen Worten, die sind ja von der Konferenz und da war ich ja auch noch mehr gesagt. Er hat ja gesagt, wir sind mehr, aber es gibt natürlich auch sehr viele unterschiedliche Haltungen und Meinungen innerhalb des Spektrums derjenigen, die eben nicht rechtspopulistisch sind. Und ich glaube, das ist einerseits eine Chance, andererseits ein Problem. Wir sind mehr, aber wir sind natürlich in sehr, sehr viele Submeinungen unterteilt und zersplittert und bekommen damit vielleicht dann nicht immer die Kraft auf die Waage, die wir eigentlich hätten als Mehrheit. Natürlich ist das so, wenn ich höre, Geert Wilders hat in Holland gewonnen. Er hat ja nicht 50 oder mehr Prozent bekommen, sondern hat einen deutlich unter 50% liegenden Anteil. Und das gilt ja auch für viele andere Rechtspopulisten. Also ich glaube, es ist richtig. Wir sind eigentlich in einer Situation, wo das ein Teil des Meinungsspektrums ist in den Demokratien, wo es aber sicherlich nicht repräsentativ für die Gesamtmehrheit ist. Ich glaube, da hat der Bundeskanzler völlig recht.
Die Frage ist natürlich auch, ob das noch lange so bleibt, weil wir sehen ja, dass die Anteile, die Wahlergebnisse, die die Rechtspopulisten einfahren, eigentlich immer besser werden. Wie kommt es eigentlich, dass die Rechtspopulisten so viel Erfolg in Europa haben und geht das immer so weiter?
Ich mache ja nie Zukunftsprognosen. Wir sind als Futurium, wir sagen auch bewusst Haus der Zukünfte und wir zeigen unterschiedliche Szenarien auf, weil niemand kann die Zukunft vorhersagen. Das sind im wahrsten Sinn des Wortes dann auch nur Scharlatane. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, Populisten generell, und das will ich gar nicht jetzt auf einzelne Parteien und so weiter münzen, sind sehr erfolgreich in der Bewirtschaftung von Unzufriedenheiten. Und ich würde auch sogar so weit gehen, dass sie häufig in dem Erstimpuls auch den Finger in eine bestimmte Wunde legen, die da ist. Es war jetzt ein ganz interessantes Interview mit dem Soziologen Hartmut Rosa vor ein paar Tagen in der Zeitung. Und er hat auch darauf verwiesen, dass so eine Art Zugehörigkeitsgefühl, das vielleicht an vielen Stellen verloren gegangen ist, von populistischen Bewegungen geschaffen wird oder scheinbar geschaffen wird. Das hängt wiederum damit zusammen, dass viele Projekte, die wir als, ich sage jetzt mal, Mehrheit vertreten oder unterstützen, dass viele Projekte von den Populisten derzeit relativ einfach als Elitenprojekte gebrandmarkt werden und damit rausgezogen werden aus dem wirklichen Zusammenhalt, aus dem, das macht uns aus als Gemeinschaft. Nein, das sind Projekte, die ganz weit weg sind vom normalen Bürger, von der normalen Bürgerin. Ich glaube, dass da auch ein gewisser Punkt drin liegt. Da muss man ehrlich sein an der Stelle. Ich glaube aber nicht, dass man sich in so einem den Finger in die Wunde legen dann erschöpfen kann. Das ist vielleicht eine Diagnose, an der man arbeiten muss. Und ich glaube, da müssen alle Parteien, denen das wichtig ist, auch dran arbeiten. Aber es reicht nicht, immer nur zu sagen, ja, das Projekt Kampf gegen den Klimawandel ist ein Elitenprojekt und deshalb ist es schlecht. Das ist falsch. Aber wir müssen es in der Tat zu einem stärkeren Gemeinschaftsprojekt machen, als das derzeit der Fall ist.
Ich würde gerne trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen, ob sich nach wie vor die, ich nenne es jetzt mal, etablierten Politikerinnen und Politiker einfach trotzdem immer noch zu sicher fühlen in der Situation, dass dann schon letztlich die Vernunft obsiegen wird. Also und dass diese Unzufriedenheit und dieses nicht sich zugehörig fühlen, was Sie gerade angesprochen haben, nicht genügend abgeholt wird.
Na, zunächst erstmal ist es ja gut, wenn man sich seiner Sache auch sicher ist und erstmal zuversichtlich ist, weil das ist auch schwierig, dass wir ja von Doomsday-Szenarien quasi umgeben sind und es für viele auch Kommentatorinnen und Kommentatoren ja immer nur noch einen Weg zu geben scheint, nämlich den Weg noch tiefer in die Krise. Also insofern finde ich es schon mal in Ordnung zu sagen, ja, wir haben eine gewisse Basis. Ich glaube auch, dass die noch immer da ist, aber in der Tat es ist schon auch wichtig, dass Politik erkennt, dass gerade solche enormen Transformationsprojekte natürlich in ganz unterschiedlicher Form bei Menschen ankommen und dass man sie, ich sage jetzt ein blödes Wort, was ich selber gar nicht so mag, aber dass man sie wirklich mitnehmen muss. Das gilt nicht nur für Politikerinnen und Politiker, das gilt auch für Vordenkerinnen und Vordenker und Aktivistinnen und Aktivisten. Wir müssen uns, glaube ich, gerade bei diesem Thema Klimaschutz vor Selbstgerechtigkeiten hüten. Keine Generationen gegeneinander ausspielen, nicht bestimmte Lebensstile von vornherein diskreditieren, sondern erstmal schauen, wie kann jede von ihren Voraussetzungen her kommen, zu diesem großen Thema Klimaschutz beitragen. Das Ganze wirklich zu einem Gemeinschaftsprojekt machen, damit solche Erzählungen, das Ganze ist ein Elitenprojekt, das ist gegen die in Anführungsstrichen einfachen Menschen gerichtet, dass solche Erzählungen gar nicht verfangen.
Ja, Sie sind jetzt direkt schon auf die großen Transformationsprojekte eingegangen und haben damit ein Thema auch angesprochen, wo ich sagen würde, da wollten wir ohnehin mit Ihnen drüber reden.
Das ist ja schön.
Ja, genau. Und zwar geht es um die Frage, ob eben diese Transformationen dafür sorgen, dass die Leute immer frustrierter werden, dass sie sich rechtspopulistischen Parteien zuwenden, ob der Klimaschutz grundsätzlich eben auch ein Mitgrund für den Erfolg rechtspopulistischer Bewegungen in Europa sein kann.
Ich glaube nicht der Klimaschutz per se, Aber die Art und Weise, wie derzeit Klimaschutz kommuniziert wird und vielleicht auch gemacht wird. Beim Kommunizieren meine ich, dass insbesondere in den letzten Jahren, ich merke da schon eine Abschwächung oder auch eine Veränderung der Kommunikation, eben in der Tat sehr häufig so mit dem Finger gezeigt wurde. Häufig auch aus einer aktivistischen Szene. Wirklich zu sagen, die Generation XY hat uns die Zukunft verbaut. Was ein bisschen surreal ist, weil diese Generation ja der jugendlichen Generation von heute erstmal eine Welt auch übergeben hat, die friedlich ist, zumindest hier in Europa, die auch einen gewissen Wohlstand mit sich bringt, wie er beispielsweise vor 80, 90 Jahren so noch gar nicht vorstellbar war. Und man sollte sich noch mal vor Augen führen, welche Welt die damalige Generation dann der Generation übergeben hat, die kriegszerstörte Welt. Also ich glaube, dass es keinen Grund gibt, jetzt auf Generationen zu zeigen und zu sagen, die haben uns die Zukunft versaut und deshalb müssen wir gegen die vorgehen. Es geht auch aus meiner Sicht nicht, dass man pauschal bestimmte Lebensstile erstmal verteufelt, sondern es geht um die Selbsterkenntnis, so wie wir jetzt leben, können wir nicht weitermachen. Und es bedarf einer großen Anstrengung, einer gemeinschaftlichen Anstrengung, diese Veränderungen herbeizuführen. Und wir müssen jeden und jede oder möglichst jeden und jede mitnehmen, da wo er oder sie ist. Und Klimaschutz kann aus sehr vielen Beiträgen bestehen, aus technischer Innovation. Es geht sicher auch um das Thema Verzicht. Es geht um veränderte Governance-Strukturen. Es geht wahrscheinlich auch um veränderte Formen des Wirtschaftens. Aber es gibt nicht die ausschließliche Lösung, sondern es ist ein am Ende Zusammenkommen verschiedener, kleiner, größerer Ströme zu hoffentlich einem Gesamtprojekt. Und da sind wir momentan nicht. Das Gesamtprojekt gibt es momentan nicht. Es zerfällt derzeit noch in sehr viele Fraktionen und lässt sich somit leicht aushebeln mit so einer Argumentation.
Ich finde das total interessant, dass Sie sagen, die Kommunikation hat sich geändert, muss sich weiter ändern. Ich habe eher den Eindruck, eigentlich ändert sich gerade sehr die Aktion, also das, was man tut. Wenn wir jetzt nochmal nach Europa gucken, Europe 2024, dann sieht man ja schon, dass gerade so im vergangenen Jahr auch, was den Green Deal betrifft, also so dieses große Gesetzespaket, mit dem man eben Europa auf einen klimaneutralen Weg bringen will, dass da wieder versucht wurde, doch Gesetze abzuschwächen, dass da viel Debatte gab, dass gerade auch bei der EVP jetzt auch im Blick auf die anstehende Wahl, als man das Wahlprogramm diskutiert hat, dann auch geguckt wurde, wie kann man quasi bestimmte Maßnahmen wieder einhegen, sage ich jetzt mal, oder man betont doch sehr stark, es geht vor allem auch um die Wirtschaft und man guckt auch sehr auf das, was gerade durch die Bauernproteste passiert ist. Sie haben nicht den Eindruck, dass es da eher dass sich so ein leichter Rollback andeutet?
Also ich würde nicht sagen, dass es sich um ein Rollback handelt. Ich glaube, es gibt gegenüber der Zeit um 2019, wo auch der Höhepunkt der Klimaproteste war, sicherlich ein vorsichtigeres Herangehen an diese Fragen mit stärkerer Berücksichtigung, was lösen die bei bestimmten Bevölkerungsgruppen aus. Das finde ich für eine Demokratie auch völlig logisch. Eine Demokratie kann nicht durchregieren und kann sagen, ich habe den Plan und der wird ohne Änderung umgesetzt. Das geht in der gerade auch Gesellschaft, die eine partizipatorischen Anspruch hat, in der wir leben. Da geht es ja nicht nur um Wahlen, sondern auch, dass Bürgerinnen und Bürger mitgestalten können an Politik. Das geht so nicht. Dann hätten wir eine andere Gesellschaftsform. Das heißt, es ist wichtig, schon auf Bedenken einzugehen. Aber Sie hatten ja vor ein paar Wochen Hedwig Richter hier. Und die hat schon auch gesagt, natürlich muss ein gewählter Politiker und eine Politikerin auch zu dem stehen, was vereinbart wurde und was notwendig ist am Ende. Und ich glaube, diese Konstanz oder diese Festigkeit, diese Standfestigkeit bringen derzeit leider nicht alle mit. Und das bedauere ich. Und ich glaube, es wäre auch in der Demokratie möglich, standfest zu sein, ohne über alle drüber zu bügeln.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Da würde ich gerne noch mal einen Punkt aufnehmen, den du gerade gemacht hast, Ruth. Und zwar geht es da um die Frage des strategischen Stimmenfangs. Wenn wir uns jetzt die Konservativen in Europa beispielsweise anschauen, du hast es gesagt, dann sehen die eher davon ab, dass sie den Klimaschutz jetzt in den Vordergrund stellen. Und das idealtypische Vorgehen, das Sie gerade beschrieben haben, also alle Gesellschaftsteile mitnehmen, da sind wir ja schon weit drüber hinaus. Die Fronten sind schon sehr verhärtet. Ist es denn aus Ihrer Sicht klug, jetzt vielleicht auf diese gesellschaftlichen Gruppen in dieser Art und Weise zuzugehen und eben diesen Rollback in manchen Teilen hinzunehmen oder zumindest ein bisschen stiller zu werden, was das Thema Klimaschutz angeht, einfach um diese Menschen auch wieder einzufangen?
Das kann ich nicht beurteilen, ob das klug ist. Ich glaube, es ist momentan eine Reaktion auf vorhandene Unzufriedenheiten, aber ebenso wie es unmöglich ist, in die Zukunft zu schauen, wenn man zurückblickt, sieht man gerade auch bei dem Klimathema natürlich auch bestimmte Wellen. Und es wird mit Sicherheit auch wieder eine Zeit kommen, in der es weiter oben dann auf der Agenda steht. Wir haben leider Gottes momentan auch Situationen wie beispielsweise diese drohende Kriegsgefahr, die ja sich auf Europa auszubreiten drohen, die natürlich auch eine bestimmte Art von Handeln und auch Priorisierung erfordern. Ich habe aber nicht das Gefühl, da bin ich dann doch wieder Optimist, dass das Klimathema jetzt völlig verschwindet. Gerade auch, ich meine, wir haben im Futurium ja viele Akteure zu Gast. Wir haben Wissenschaft, wir haben Wirtschaft, wir haben Aktivistinnen, wir haben ganz normale Bürgerinnen und Bürger. Und gerade in der Wirtschaft passiert ja auch schon sehr vieles in Richtung einer Transformation. Denn viele Unternehmen haben schon erkannt, dass es mittelfristig dann so nicht weitergehen wird. Da sind manchmal die Unternehmen sogar weiter als politische Akteure, die das vielleicht aus übergroßer Rücksichtnahme dann so nicht kommunizieren. Also aus meiner Sicht gibt es so einen Grundstrom, der sich vorwärts bewegt. Und wir sehen das ja auch, es kamen jetzt ja auch die CO2-Zahlen für Deutschland. Das ist nicht nur die Wirtschaftskrise, ja, auch die Wirtschaftskrise. Aber es ist nicht nur die Wirtschaftskrise. Und wir sehen, dass es nach unten geht und dass man die Ziele sich sogar zutraut, bis 2030 zu erreichen. Also es ist nicht so, dass es dass nichts passiert. Aber es gibt momentan eine gewisse, ich will nicht sagen Pause, aber ein gewisses Beruhigen, was dieses Thema angeht, das aber mit ziemlicher Sicherheit in ein paar Jahren auch wieder sich anders darstellen wird.
Es dauert dann natürlich ein bisschen, ne? Sie haben gerade die Unternehmen angesprochen, die dann schon weiter sind als die Politik.
Einige zumindest.
Ja, aber gut, den Eindruck hat man ja tatsächlich. Also das dann oft auch gesagt wird, wir warten eigentlich nur noch auf politische Entscheidungen. Aber andererseits, die Politik, die spricht ja auch zu bestimmten Gruppen und die macht das ja eben auch, weil sie dort Gehör findet oder eben auch den Eindruck hat, damit verbessert sie die eigene Position auch im Blick auf Wahlen. Und da frage ich mich jetzt, gibt es denn vielleicht auch, wenn man auf der einen Seite Wirtschaftsunternehmen, vielleicht gerade größere Wirtschaftsunternehmen auch sieht und dann in eine andere Richtung guckt, gibt es da auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, von denen Sie sagen, die sind aus Gründen einfach anfälliger auf diese rechtspopulistische Propaganda, die es dann gibt, auch anzuspringen oder reinzufallen?
Ich weiß gar nicht, ob man das so an Gruppen festmachen kann. Natürlich gibt es ja diese Untersuchungen über Bildungshintergründe und Ähnliches, sicher auch ökonomische Strukturen. Aber man sieht auch in der Wählerschaft von populistischen Parteien durchaus ja auch unterschiedliche, sowohl soziale Niveaus als auch Bildungsniveaus, als auch Herkünfte. Ich glaube, es geht vor allen Dingen um so ein Grundgefühl der Unzufriedenheit oder der fehlenden Selbstwirksamkeit. Das ist ja auch ein Stichwort, was wir immer wieder hören, das projiziert wird. Und ich hatte es schon mal gesagt, Populisten sind Meister darin, diese Defizite, die es auch gibt, und in einer demokratischen, partizipativen Gesellschaft auch sehr stark zutage treten, solche Defizite zu bewirtschaften. Und bewirtschaften heißt eben wirklich nicht nur die Problembeschreibung, sondern das Problem nach Möglichkeit sogar zu vertiefen. Und ich glaube, das ist eine Kommunikation, die wichtig ist, dass eben in diesem populistischen Vorgehen die Probleme ja nicht gelöst werden, sondern ein Treibstoff sind für immer neue Unzufriedenheiten. Es ist das Optimum, wenn etwas nicht funktioniert. Und Ziel einer konstruktiven Politik sollte doch sein, Dinge ins Laufen zu kriegen. Und ich glaube, diese Herangehensweise, der Bundeswirtschaftsminister hat vor ein paar Tagen in den USA gesagt, solve the fucking problems. Egal, wie er das genau gemeint hat, aber ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube, das Liefern, Politik muss liefern, muss auch Dinge umsetzen, die sie sich vorgenommen hat. Und dann werden auch Ergebnisse kommen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber auch nicht erst in 20 Jahren. Und diesen Atem, diese Standfestigkeit, die braucht es auf jeden Fall auch.
Ist dieses Gespür für Unzufriedenheiten vielleicht auch der Grund, dass sich viele Rechtspopulisten gerade den Klimaschutz als Thema raussuchen, weil es halt eine große Transformationsaufgabe ist? Könnte unter anderem Vorzeichen vielleicht auch der Klimaschutz ein rechtspopulistisches Thema wären, wenn er besser umgesetzt würde?
Das ist spekulativ. Was man natürlich sagen kann, ist, dass der Klimaschutz ein oder das Klimaproblem ein ideales Metier für diejenigen ist, die sagen, na ja, so ganz klar ist es doch noch nicht. Und ob das jetzt wirklich das Klima war oder normales Wetter, das können wir nie beweisen. Natürlich haben wir immer eine gewisse Rechtsunsicherheit von wenigen Prozentpunkten, wobei sich die Wissenschaft ja wirklich sehr, sehr einig ist, was den menschengemachten Klimawandel angeht. Aber da der Klimawandel nie, wie beispielsweise eine Pandemie, auf einen Schlag kommt und eine gesamte Gesellschaft sichtbar fordert, ist es auch immer schwer, daraus harte Maßnahmen abzuleiten. Weil man sich immer, ich glaube, Menschen funktionieren auch ein bisschen so, dass sie natürlich das ein bisschen vor sich wegschieben. Und es wird vielleicht nicht so schlimm werden. Es wird vielleicht nicht so kommen. Eben weil man nicht in die Zukunft schauen kann. Also wenn das Problem nicht wie ein riesiger Eisberg direkt vor uns ist und wir das dann auch sehen, tendieren wir dazu, Dinge dann auch zu verschleppen. Das macht die Sache schwierig. Damit muss man aber umgehen. Und das setzt auch, das hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt, natürlich so einer aktivistischen Sichtweise auch bestimmte Grenzen. Denn wenn ich in einer Demokratie ein so großes oder ein so dickes Brett bohren will, das sich auch langfristig teilweise erst auswirkt, dann kann ich das nicht in einem Hauruck-Verfahren machen. Dann brauche ich Mehrheiten. Dann brauche ich in den Mehrheiten Menschen, die mitmachen. Dann muss ich das Ganze zu einem positiven, gesamtgesellschaftlichen Transformationsprojekt machen. Das braucht Zeit, einen langen Atem, Standfestigkeit, aber auch viel Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen der Menschen, die davon betroffen sind.
Ja, Kevin, du hast gerade gefragt, was Rechtspopulisten eigentlich gegen Klimaschutz haben.
Ja, im Prinzip.
Dann ist für mich jetzt die Frage, wie geht man denn aber damit um? Also wenn ja offensichtlich die wissenschaftliche Argumentation, so habe ich sie gerade verstanden, ja eigentlich auch nicht wirklich verfängt.
Ich glaube, dass es vielen Menschen, aber ich muss jetzt sagen, ich glaube das. Also ich bin natürlich jetzt auch kein Demoskop und kann nicht sagen, wie sich das tatsächlich in bestimmten Prozenten niederschlägt. Aber ich glaube, dass vielen Menschen schon klar ist, dass es ein Problem gibt. Und wir reden ja letztlich auch darüber, dass die Mehrheit der Menschen hier in Deutschland, auch in vielen europäischen Staaten ganz klar davon überzeugt ist, dass es ein Klimaproblem gibt. Insofern glaube ich nicht, dass die Wissenschaft da nicht verfängt. Das Einzige, was nicht verfängt, sind in der Tat solche Hauruck-Maßnahmen, die einfach in einer Gesellschaft, wie wir sie sind, partizipativ, demokratisch, viele, viele Abstimmungsschleifen so einfach nicht funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, dennoch zu demonstrieren, dass man Veränderungen herbeiführen kann, also sich Bereiche als Politik auch auszuwählen, indem man Erfolge vorzeigen kann, indem man auch was umgesetzt bekommt. Das hängt in Deutschland sehr stark auch mit der Bürokratiefrage zusammen. Also es hängen ja auch viele Fragen und Krisen miteinander zusammen. Also wir sind ja auch, was Klimaschutzprojekte angeht, da sind wir ja nicht schneller als bei anderen Projekten. Wir sind super, super langsam an vielen Stellen. Warum sind wir langsam? Weil wir natürlich versuchen, viele Bedürfnisse, Bedarfe und Sichtweisen auch da wieder zu integrieren. Also werden wir schauen müssen, wie wir besser priorisieren können und wie bestimmte Bedarfe vielleicht temporär dann auch über andere gestellt werden. Das muss ich als Politiker aber dann auch vertreten. Ich habe halt 5 Jahre oder 4 Jahre Mandat und in den 4 Jahren muss ich für das stehen, was ich selber sozusagen konzipiere und auch umsetzen möchte. Und dann können die Wähler über mich entscheiden. Ich kann nicht hoffen, mit allen möglichen Windungen und Wendungen die Wähler dann vom Gegenteil zu überzeugen, wenn ich am Ende was völlig anderes mache, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also ich glaube, diese Standfestigkeit ist wichtig. Konkrete Projekte, an denen man was vorzeigen kann, ist wichtig. Eine inklusive Kommunikation ist wichtig, eben keine selbstgerechte, konfrontative, sondern eine inklusive Kommunikation. Ja, und am Ende auch ein Ausprobieren. Wir werden auch ausprobieren, wir müssen Pilotprojekte fahren, wir müssen experimentieren, wir müssen auch mal ein Scheitern zugeben, wenn Sachen mal nicht funktionieren. Auch da ist diese Gesellschaft schlechterin, auch mal Misserfolge einfach zu akzeptieren, ohne sie gleich in der Luft zu zerreißen. Da kommen viele Verhaltensweisen zusammen. Ich muss pro domo sagen zum Funturium, wir versuchen das auch ein Stück weit mit unseren Formaten zu machen, die Leute zum Experimentieren anzuregen, ihre Fantasie zu benutzen, selber Sachen zu machen, aber auch für ein Verständnis für die Sichtweise von anderen zu erzielen. Also das ist ein Versuch. Ich glaube, wir dringen damit auch durch, aber wir sind natürlich auch nur ein Ort von vielen, wo sowas möglich wäre.
Ja, so viel zur Kommunikation vom Politiker zum Wähler. Jetzt sind wir aber natürlich auch häufig in der Situation, dass wir quasi mit den Rechtspopulisten kommunizieren müssen, dass wir mit ihnen diskutieren müssen und das dann eben häufig auch auf einer völlig unterschiedlichen argumentativen Grundlage. Wie geht man denn damit eigentlich um? Haben Sie da eine Empfehlung? Hätten wir ja Rechtspopulisten auch zu dieser Veranstaltung einladen sollen?
Zur Konferenz meinen Sie jetzt genau. Hier? Das hängt davon ab, was Sie in dieser Veranstaltung auch für ein kommunikatives Ziel haben, wenn es darum geht, ein bestimmtes Spektrum abzubilden und auch deutlich zu machen, wo vielleicht bestimmte Haltungen auch ihre Grenzen haben und wie sie sich in einem konfrontativen Setting auch bewähren. Ja klar, natürlich. Also letztlich ist es so, am Ende sind das gewählte Kräfte, die auch im Bundestag sitzen, in vielen Ausschüssen sitzen. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, sie komplett auszuschließen von allem, solange sie nicht verboten sind oder solange nicht klar ist, dass sie komplett außerhalb des Spektrums, des Verfassungsspektrums stehen. Darüber muss das Verfassungsgericht urteilen oder andere urteilen. Grundsätzlich ist aber schon die Erfahrung, dass es sehr schwer ist, mit Populisten zu einer konstruktiven Debattenführung zu kommen. Weil, also meine Erfahrung ist, dass es immer auch so ein Hinterland gibt von teilweise dann sehr, sehr extremen Strömungen und das ineinander fließt. Also es kann durchaus sein, dass man sich erstmal auf einer kommunikativen Ebene normal unterhalten kann, dass es aber dann durchdringt in die vielen, vielen, gerade auch im Internet tätigen, ob das Bots sind oder Menschen, die in der Tat auch verunglimpfen und verleumden und dass sie dann sehr schnell auch aus so einer Debatte dann in ein ganz, ganz dunkles Feld kommen. Insofern ist es sehr, sehr schwer, weil die ernsthafte Diskursabsicht nicht besteht. Also das ist jedenfalls meine Meinung. Das gilt wahrscheinlich auch nicht für alle. Auch da möchte ich nicht jetzt pauschal über alle Populistinnen und Populisten sprechen, die ich auch gar nicht alle kenne. Es mag auch Leute geben, die vielleicht sogar ein Interesse an einem Diskurs haben. Aber in der Masse führt es immer wieder zu diesen auch Shitstorms und zu diesen Entgleisungen, die dann mit einem konstruktiven Diskurs und einem Respekt vor der Meinung des anderen dann auch nichts mehr zu tun haben.
Ich finde das wirklich interessant, dass Sie ja Einschränkungen machen, aber im Prinzip schon dafür argumentieren, auch erstmal zu sprechen. Weil Kevin und ich haben uns, als wir das Gespräch vorbereitet haben, eben auch darüber unterhalten und gefragt, was würden wir machen. Und wir sind eigentlich eher zu dem Punkt gekommen, dass wir gedacht haben, wenn auf der anderen Seite kein wirkliches Interesse an einem Austausch, an einem Diskurs besteht, dann lassen wir es besser. Weil wir ihnen sonst eigentlich nur eine Bühne liefern, die dann genutzt wird.
Ich glaube, es ist auch von Fall zu Fall zu entscheiden. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Setting Sie das machen, zu welcher Frage Sie sprechen, was letztlich auch das Ziel einer solchen Veranstaltung ist. Ein kompletter Diskursausschluss halte ich aber trotzdem nicht für sinnvoll. Weil ich glaube, wir müssen als Gesellschaft auch in der Lage sein, mit den Teilen zu kommunizieren, die zumindest noch dazu bereit sind. Und da geht es ja auch nicht nur um die Politikerinnen und Politiker, sondern insbesondere auch um Wählerschichten. Wir reden hier beispielsweise von Thüringen. In Thüringen bin ich geboren und da gibt es laut Umfragen über 30% Zustimmung zu einer an der Grenze oder auch darüber hinaus des Verfassungsspektrums bewegenden Partei. Und wollen Sie mit all diesen 30-35% der Menschen nicht mehr sprechen? Sollen die dann sich selbst überlassen bleiben oder nur noch den einen Kanal haben? Oder ne? Also wo ist am Ende dann die Brücke, die man noch braucht, um eben auch solche, es geht ja nicht um 2% der Leute, sondern hier geht es um 30-35%. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, solange es geht, immer noch daran zu glauben, dass Menschen bereit sind, am Ende auch in einen echten Diskurs einzusteigen. Und zumindest auf einer individuellen Ebene, wenn es vielleicht auch nicht auf einer Bühne ist, aber auf einer individuellen Ebene vielleicht schon.
Jetzt ist es ja so, dass die Rechtspopulisten nicht nur das Thema Klimaschutz am liebsten zurückdrehen würden, sondern ganz, ganz viele gesellschaftliche progressive Großprojekte. Da würde mich mal Ihre Ansicht interessieren, ob es überhaupt möglich ist, diese Bewegungen, die wir schon seit vielen, vielen Jahren in den Gesellschaften sehen, Liberalisierung, aber auch natürlich grüne Transformation, ob es überhaupt noch möglich ist, diese zurückzudrehen. Also wäre der Rechtsruck eine Katastrophe für den Klimaschutz, für progressive Gesellschaftsmodelle?
Ich glaube, er wäre dann eben eine Katastrophe, wenn es regierungsfähige Mehrheiten gäbe. Weil wir dann dazu kommen, dass natürlich das, was man fordert, rhetorisch fordert, auch irgendwie eingelöst werden muss. Rechtsruck ist natürlich ein unscharfer Begriff, weil Rechtsruck kann natürlich auch bedeuten, dass Sichtweisen in das Spektrum der in Anführungsstrichen normalen Parteien einsickern und dort zum Teil auch aufgegriffen werden. Das bedeutet für mich dann noch nicht, dass alles zurückgedreht wird, sondern dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle in der Tat Dinge nochmal auf den Prüfstand kommen. Das bedauert, kann man bedauern, muss man aus einer wissenschaftlichen Sicht auch bedauern, aber man muss ja in irgendeiner Form mit diesen Gegebenheiten umgehen. Da bin ich an der Stelle auch ein bisschen pragmatisch. Aber klar, also wenn Sie sich anschauen, wie es in den USA gelaufen ist, natürlich kann ein Rechtsruck, der sich in Mehrheiten manifestiert, zu absolut katastrophalen Ergebnissen führen. Und zwar nicht nur in der Klimapolitik, da geht es um Krieg und Frieden, da geht es um klar, gesellschaftliche Entwicklung zum Thema Gleichberechtigung, Diversität, Integration von Minderheiten. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die natürlich dann auch gefährdet sind. Und das sollten sich Menschen auch klar machen, dass sie damit mit dem Feuer spielen. Das ist ganz klar.
Und wenn wir jetzt auf die Europawahl gucken, was würden Sie da sagen? Also wie ist auch Ihre Einschätzung? Wir haben den Green Deal, wir haben eigentlich starke Ambitionen in Richtung Klimaschutz. Wir haben Gesetze beschlossen, die das Verbrenner aus bis 2035 eigentlich vorgesehen haben, was jetzt aber schon wieder diskutiert wird. Wie schätzen Sie das ein, wenn tatsächlich jetzt dieser befürchtete Rechtsruck bei den Europawahlen passieren würde? Was hätte das für Konsequenzen? Wie stark, ich paraphrasiere so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, Kevin, wie stark, glauben Sie, könnte sich das auswirken? Also könnte zum Beispiel auch der Emissionshandel wieder rückgängig gemacht werden?
Auch das immer wieder bei der Kaffeesatzleserei. Also ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass uns so ein Extremszenario droht. Ich glaube, wir sind auch noch ein paar Monate vor der Wahl. Es besteht für alle Menschen noch die Chance, auch die Bedeutung dieser Wahlen zu verstehen. Das ist im Übrigen auch eine Aufgabe der Parteien, dass sie das deutlicher machen und nicht ihrerseits vielleicht den Eindruck vermitteln, das ist nur so eine Zwischenwahl, die gar nicht so wichtig ist. Also je unwichtiger die in der Kommunikation ist, umso gefährlicher wird es. Sehe das, dafür bin ich aber auch ehrlich gesagt nicht tief genug drin in den Mehrheitsverhältnissen europaweit. Es geht ja nicht nur um Deutschland. Ich sehe aber nicht, dass jetzt grundlegend große Maßnahmen, die jetzt schon zum Kerninventar gehören, wie beispielsweise der Emissionshandel, jetzt auf der Kippe stehen. Also sehe ich nicht, aber ich bin dafür ehrlich gesagt auch kein Experte.
Dann wollen wir Sie zu einem Thema befragen, wo Sie sicherlich Experte sind und was auch daran anschließt, was Sie eben gesagt haben. Noch kann man das oder
noch kann man Einfluss nehmen auf das Wahlergebnis. Wie bringt man denn Leute dazu, Lust auf Veränderung, Lust auf Zukunft zu entwickeln und dann eben auch zur Wahl zu gehen?
Ja, ich kann da vielleicht von unserer Arbeit ein bisschen berichten. Also wir versuchen die Leute in der Tat erstmal dort abzuholen, wo sie sind. Also wir haben zwar den Anspruch, das sagen wir auch, dass Menschen zu Mitgestaltern, Mitgestalterinnen der Zukunft werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir dann jeden gleich sagen, so jetzt gestalte mal Zukunft. Wir haben ganz unterschiedliche Besucherinnen und Besucher, die an unser Haus kommen. Wir haben Menschen, die sind total skeptisch, dass man als Einzelperson überhaupt irgendwas mit Zukunft mitgestalten kann. Die sagen, das wird von Regierungen gemacht, von Konzernen gemacht, von Eliten gemacht. Solche Menschen haben wir. Die versuchen wir überhaupt erstmal mit dem Zukunftsthema in Verbindung zu bringen. Mit ganz einfachen Dingen, wie schreibt mal auf, wie ihr euch eine Zukunft vorstellt. Was ist euer Wunsch für die Zukunft? Wir haben ein Exponat, wo man seine Wünsche für die Zukunft eintippen kann. Schon über 400.000 Wünsche drin. So, ganz individuell. Von meine Oma soll gesund werden bis wir brauchen mehr Klimaschutz. Ist alles drin. Und ich glaube, das sollte man ernst nehmen. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Zugangswege zu so einem Thema wie Zukunft. Dann der nächste Schritt wäre, also wenn Menschen sich ein bisschen geöffnet haben, dass es vielleicht doch mal sinnvoll ist, sich das auch anzuschauen. Klar, arbeiten wir dann, zeigen wir unsere Exponate, zeigen auch, dass es wirklich nicht die Patentlösung gibt, dass es ganz unterschiedliche Wege zum Ziel gibt, gerade was Klimaschutz angeht, dass aber jeder Weg auch seine Probleme mit sich bringt und stellen die Frage zurück, wie wollt ihr denn leben oder wie wollen wir leben, aber insbesondere eben, ja, was löst das bei euch aus? Das führt zu Debatten, die Leute tauschen sich aus, die engagieren sich, entsteht sowas wie, was Hartmut Rosa, der Soziologe, gesagt hat, Resonanz. Es entsteht irgendeine Art Beziehung zu diesem Gegenstand Zukunft, der ja sehr abstrakt ist. Und dann, für die, die noch tiefer einsteigen wollen, gibt es dann noch Workshops, wo wir versuchen, sie dazu anzuregen, in der Tat sich Szenarien auszudenken, Zukunftsbilder zu machen, vielleicht sogar hypothetische Dinge sich auszudenken, wie die Zukunft in bestimmten Lebensbereichen besser werden kann. Also Sie sehen, das ist so eine sehr vielschichtige Herangehensweise, die respektiert, dass es ganz unterschiedliche Voraussetzungen gibt und die Menschen, zumindest die, die das wollen, dann auch versucht, ins Handeln zu bringen. Ich weiß nicht, ob man das so übertragen kann. Vielleicht sehen Sie da auch Möglichkeiten in den politischen Bereich rein. Aber ich glaube, dieses Ernstnehmen, Akzeptieren, es gibt Unterschiede, möglichst eine Sprache finden, die bei vielen Anklang findet, die auch differenziert ist, je nach Voraussetzungen und die dann Menschen auch dazu einlädt, mitzumachen, Teil eines größeren Ganzen zu sein, einer nicht nur Erzählung, sondern eines großen Projekts, die könnte auch helfen, dieses Zukunftsprojekt Klimaschutz tatsächlich zu einer gesellschaftlichen Aufgabe zu machen. Ich glaube, das ist unsere große Aufgabe. Wir haben die Chance, daraus etwas Gemeinschaftliches zu machen. Alle Instrumente liegen auf dem Tisch, aber wir schaffen es bisher noch nicht, das wirklich zusammenzubinden.
Und wie regelmäßig erleben Sie bei diesen Prozessen, dass jemand tatsächlich dann vielleicht seine Meinung ändert oder auch nicht mehr ganz so empfänglich ist für populistische Wahrheiten, an die er zuvor geglaubt hat?
Na, also ich glaube, wir erleben schon, dass sich Haltungen ändern oder Meinungen auch ändern. Ob dann populistische Sichtweisen andere werden oder weggeworfen werden, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir erleben Menschen, die sehr, sehr skeptisch zu uns kommen, so nach dem Motto, was soll das hier eigentlich alles im Futurium? Und die dann nachdenklich rausgehen oder sich auch mit anderen, die da sind, ausgetauscht haben, die rausgekommen sind aus diesen Filterblasen und tatsächlich auch mal Meinungen ausgetauscht haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Das können wir jedenfalls dazu beitragen, dass eine Debatte besser wird. Und ich glaube, es könnte noch viel mehr Orte wie das Futurium geben, in dem sowas auch stattfinden kann, auch im politischen Bereich.
Wie die Europe 2024.
Absolut.
Entsteht dann eigentlich auch ein Gefühl von Gemeinsamkeit? Denn ich frage mich, inwieweit wird das für Klimaschutz sehr viel mehr brauchen, als es auch in der heutigen Debatte so gegeben ist. Da wird ja sehr schnell geguckt, was ist mein eigener persönlicher Nutze und weniger, warum machen wir das eigentlich für uns alle?
Absolut. Also ich glaube, das ist ja ein generelles modernes Phänomen, dass natürlich die Entfremdung der Menschen, die Vereinzelung, das Gefühl, es gibt nicht mehr die großen Zukunftsprojekte. Es gibt ja auch diese Umfragen, die zeigen, dass die Mehrheit der Eltern weltweit sogar inzwischen glaubt, dass ihren Kindern nicht besser gehen wird. Also dieses Gefühl, uns ist irgendwie was Großes abhandengekommen oder wir haben nicht mehr die gemeinschaftliche Vision, an der wir arbeiten können. Das Klimathema wäre aus meiner Sicht eigentlich fast ideal, um eine solche Leerstelle zu füllen. Nicht quasi religiös, darüber rede ich gar nicht, sondern tatsächlich zu sagen, da gibt es ein Problem, das nach Meinung derjenigen, die das erforschen, zu höchster Wahrscheinlichkeit ein großes Problem ist und noch mehr werden wird. Es gibt aber Lösungen und es gibt ein ganz großes Spektrum an Lösungen, von Technik bis eben individueller Verhaltensänderung. Und wir alle können da wirklich einen Beitrag leisten. Es ist nicht abstrakt. Es macht einen Unterschied, ob ich beispielsweise jeden Tag 5 Steaks esse oder ob ich es anders mache. Das heißt ja nicht, dass ich auf Fleisch komplett verzichten muss, aber ich muss ja trotzdem nicht es in Extremum so machen, um, sage ich mal, der Natur, der Umwelt noch bewusst zu schaden. Und ich glaube, diese Art des gemeinsamen Auslotens, die könnten wir über dieses Thema finden. Momentan sind wir in einer absoluten Chaosphase, wo jeder gegen jeden kämpft. Aber wenn Sie mal sich anschauen, Prozesse auch historisch sind ja häufig auch von solchen Phasen geprägt, dass es auch eine Phase gibt, in der wirklich alles drunter und drüber geht und man danach vielleicht doch wieder in einen etwas, in einen etwas lichteren Raum kommt, wo es dann auch wieder mehr Gemeinschaft gibt. Diese Hoffnung möchte ich auf jeden Fall nicht aufgeben.
Dann nehmen wir das doch gerne als Schlusswort.
Auf jeden Fall. Ein sehr schönes.
Und vielen Dank, Herr Brandt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war es auch schon wieder mit dieser Crossover-Folge zwischen Handelsblatt Green und Energy und dem Gradmesser, dem Klimapodcast vom Tagesspiegel.
Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
Genau, und wenn Sie noch Fragen, Themen, Wünsche oder Anmerkungen für uns haben bei Handelsblatt Green und Energy, dann erreichen Sie uns unter green@handelsblatt.com.
Und den Gradmesser, mich, erreichen Sie unter gradmesser@tagesspiegel.de.
Dann bedanke ich mich bei Johannes Grote und Michael Reinhardt für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören.
Ja, und Kevin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das hat wirklich großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das machen wir bestimmt nächstes Jahr nochmal.
Wunderbar.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.